Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Die Geständnisse des Fleisches. Dieses Buch von Michel Foucault erscheint jetzt zum ersten Mal, 35 Jahre nach dem Tod des Philosophen. Sein Nachdenken über Sexualität und Macht und Körper war ungemein einflussreich. Was die Geständnisse des Fleisches jetzt dazu beitragen, das besprechen wir gleich hier in der Lesart. Wenn man sich persönliche Bibliotheken von Schriftstellerinnen und Schriftstellern anschaut, dann kann man ihnen praktisch über die Schulter sehen, was haben sie da gelesen, was haben sie angestrichen, an die Ränder geschrieben, was haben sie gesammelt und immer wieder in die Hand genommen. Bibliotheken von Autoren des 20. Jahrhunderts erzählen außerdem oft Geschichten vom Fliehen und Zurücklassen und Vermissen. Die Akademie der Künste in Berlin zeigt solche Bibliotheken jetzt in einer Ausstellung und gestern Abend gab es dort dazu auch Lesungen und Gespräche. Unsere Autorin Esther Schillander war dabei. Und sie hat mit den Hütern dieser Bibliotheken gesprochen.
Anna Segers, als sie emigrierte, konnte ihre Bibliothek nicht mitnehmen. Während sie selber in Mexiko war, lag ihre Bibliothek im Keller in Paris. Und sie wusste nicht, ob das sicher bleiben würde. Sie wusste gar nichts über den Verbleib. Und nach dem Krieg dann hat zunächst ihr Sohn tatsächlich diese Bibliothek wiedergefunden, wieder aufgespürt und tatsächlich war noch alles da. Das ist ein Sonderfall, weil viele Bibliotheken einfach auf diesen wirren Wegen verloren gegangen sind.
Marcel Lepper leitet das Literaturarchiv der Akademie der Künste, das auch persönliche Bibliotheken von Schriftstellern beherbergt, vor allem aus dem 20. Jahrhundert. Eine Zeit für viele geprägt von Verlust, Bücherverbrennung, Zensur und Enteignung. So auch für Arnold Zweig. Die Nazis beschlagnahmen seine Bibliothek direkt nach der Machtergreifung. Der Schriftsteller kann fliehen nach Haifa, im britisches Mandatsgebiet. Er schreibt 1953 in einem Brief:
Ich gehe im Geiste an den beiden großen Wänden meiner Bibliothek entlang und sehe die Abteilungen, die Fächer und die Rücken meiner Lieblinge. Die Shakespeare-Ausgaben von Kleukens wunderbar gedruckt. Die Tolstoi-Ausgabe in Halbleder, alle Frühausgaben georgischer Gedichte. Ein kompletter Demel in Halbpergament, eine ganze Wand voll Memoiren und Dokumentenwerken über den Krieg, von denen einige, ich gestehe es gern, mir zurzeit schmerzlich fehlen.
Schauspielerin Marien Eckert liest in der Akademie der Künste aus diesem Brief. Close Reading heißt der Abend, der sich den Bibliotheken von Künstlern und Schriftstellern widmet, mit Lesungen und Diskussionen. Im Zentrum steht die Frage, was erzählen die Bibliotheken noch heute über ihre Besitzer? Und lassen sich die verstreuten Sammlungen wieder zusammenführen? Arnold Zweig fürchtet 1935, dass seine Büchersammlung zerschlagen wird. In seinem öffentlichen Brief wendet er sich an die Buchhändler in Nazi-Deutschland.
Wenn also nächstens bei euch Verkäufer auftauchen oder wenn ihr hört, dass irgendwo olle Schatheken lagern, seht sie euch mal an. Ihr könntet zum Beispiel auf ein vollständiges Exemplar von Johann Wolfgang von Goethes sämtlichen Werken stoßen. Ausgabe letzter Hand, 60 Bände in etwa 30 Pappbänden der Zeit. In einem oder dem anderen Bändchen steht mein Name, dünn mit Bleistift eingetragen. Denn als ich sie erwarb, war ich kaum Abiturient, 1907. Es wäre schade, wenn eine unwissende Ordonnanz oder ein noch ahnungsloserer Leutnant die Bändchen zerstreut auf den Markt brächte.
Die Schriftsteller hängen an ihren Bibliotheken. Die Bücher spiegeln Geschmack und Antipathien, sind Denk- und Arbeitsumgebung. Zudem interagieren die Schriftsteller mit ihren Büchern.
Das kann mit Bleistiftanmerkungen sein, ganz konventionell. Das kann aber auch mit richtigen Skizzen sein, die ins Buch eingebracht werden. Das kann mit eingeklebten Gegenständen passieren. Das kann auch mal in einem Akt der Zerstörung sich dann abbilden, wenn der Zorn zu groß ist und dann einfach sich auf das Buchobjekt richtet.
In der Ausstellung Erlesene Bibliotheken in der Akademie der Künste wird das sichtbar. Während einer Führung zeigt die Kuratorin Susanne Thier auf eine Seite aus dem Essay Sola von Heinrich Mann, den er selbst in seiner Bibliothek aufbewahrte.
Und da hat er auf der Seite so kleine Bleistiftanmerkungen gemacht. Da steht zum Beispiel Nuff Camp 58. Und das bedeutet einfach Nouvelle Campagne Seite 58. Und da, wenn man da aufschlägt, die Seite 58, dann sieht man da auch eine Anstreichung, eine Bleistiftanstreichung. Und das ist eben genau diese Passage, die hier in seinen Solaraufsatz eingeflossen sind. So kann man ihm quasi ein bisschen über die Schulter schauen, wie er arbeitet.
Die Bibliothek von Heinrich Mann ist heute nur noch teilweise erhalten. Seine Frau rettete die Bücher aus der Münchner Wohnung und brachte sie nach Prag. Seine Berliner Bibliothek hingegen ist noch heute verschollen. Viele Schriftsteller kauften sich im Exil neue Bibliotheken zusammen, die sie bei ihrer Rückkehr nach Deutschland ein weiteres Mal zurücklassen mussten. Sollten wir heute versuchen, die Sammlungen wieder zusammenzuführen?
Man würde tatsächlich diese bruchreiche Geschichte im 20. Jahrhundert künstlich heilen wollen, vorschnell und auch ohne die Überlegung, dass an allen diesen Orten mit diesen Teilbibliotheken, mit diesen Teilüberlieferungen ja längst seitdem gute Dinge geschehen sind. Wenn Teile einer Überlieferung etwa in Prag oder in Los Angeles liegt und dort eine eigene Geschichte inzwischen längst entwickelt hat, dann wäre es fatal, diese Kontexte nun auch wieder aufzulösen und auseinanderzureißen. Man wird einfach rekonstruieren, wo diese einzelnen Teile liegen. Und dann kann man digital zeigen, wo das ist und wie man es findet.
Das sagt Marcel Lepper vom Literaturarchiv der Akademie der Künste in Berlin. Und dort ist die Ausstellung Erlesene Bibliotheken noch einige Tage zu sehen, bis zum 19. Juni. Einer der ungewöhnlichsten Denker im 20. Jahrhundert und einer der einflussreichsten Denker bis heute, das ist Michel Foucault. Der Philosoph hat über Dinge nachgedacht, die sonst in dieser Disziplin kaum vorkamen, zumindest in Foucaults Zeit nicht, also über Wahnsinn und Gefängnisse und Sexualität und unser Verhältnis zu unseren Körpern. Michel Foucault ist 1984 gestorben, aber jetzt, am Montag, wird ein neues Buch von ihm erscheinen. Die Geständnisse des Fleisches, so heißt das Buch, das erscheint als vierter Band des Foucault'schen Großwerks Sexualität und Wahrheit. Catherine Newmark und René Agiga aus unserer Redaktion, die beiden beschäftigen sich schon lange mit Michel Foucault und sie sind jetzt beide hier im Studio. Sie willkommen.
Guten Morgen.
Also ein Buch, das 35 Jahre nach dem Tod des Autors erstmals erscheint. Und dann war ich ein bisschen erschüttert angesichts der Verlagsankündigung. Es soll gehen in dem Buch um die Diskussion der Kirchenväter über das Geschlechtsleben in den ersten frühchristlichen Jahrhunderten. Da wüsste ich jetzt erstmal gerne, geht uns das heute noch irgendwas an?
Ja, selbstverständlich. Insofern uns Foucault immer interessiert und natürlich das Geschlechtsleben der Kirchenväter, die christliche Tradition ist einflussreich für uns und Foucault ist jemand, der über Sexualität und Macht nachdenkt und das, würde ich sagen, ist immer aktuell.
Ich fürchte, die Frage, die Sie gerade formuliert haben, haben sich selbst Foucault-Fans gestellt. Also was soll ich mit den Kirchenvätern aus den ersten Jahrhunderten überhaupt anfangen? Außer Augustinus, der da vorkommt, sind die meisten in der breiteren Öffentlichkeit eher vergessen. Meine schnellste Antwort auf die Frage wäre, es ist deshalb interessant, weil Foucault sie liest. Und Foucault gehört in meinen Augen zum Kanon der Philosophie mindestens des 20. Jahrhunderts. Das war noch nicht so sehr während seiner Lebzeiten so, weil er sehr umstritten war, unter anderem, weil, wie Sie gesagt haben, er sich mit Gefängnissen und sehr für die Philosophie ungewöhnlichen Sachen beschäftigt hat. Aber heute ist das klar, dass er zum Kanon gehört. Und Kanon würde für mich bedeuten, denkt über Sachen nach, die nicht nur in seiner Lebenszeit interessant waren, sondern ist auch heute darüber hinaus lesbar. Und in der Philosophie beschäftigt sich nicht zuletzt mit jener Frage, die Kant, in der Kant alle Fragen der Philosophie zusammengefasst hat, nämlich, was ist der Mensch? Und darauf hat Foucault immer wieder Antworten gegeben, bestimmt auch in diesem Buch.
Wenn Sie aber jetzt sagen, das ist ein Philosoph, der zum Kanon gehört, dann ist es ja umso erstaunlicher, dass so ein Buch von ihm jetzt erst 35 Jahre nach seinem Tod erscheint. Wie kommt das denn?
Ja, das verschwand nach seinem Tod erst gleich im Safe, weil er hatte eine Anweisung hinterlassen, keine posthumen Publikationen. Sein Lebenspartner hat sich daran gehalten, hat das erstmal in der Wohnung gelassen, die ganzen Manuskripte, hat sie dann ins Banksafe gebracht, damit sie da sicher waren. Und dieser Nachlass ist aber 2013 an die Bibliothek Nationale übergegangen und ist somit seither Forschern zugänglich. Das heißt, es war jetzt abzusehen, dass, wenn man es nicht publiziert, es auch wilde Publikationen geben wird, weil Leute das eben lesen können. Und da haben eben die Erben jetzt beschlossen, dass sie diesen Band, an dem Foucault tatsächlich bis zu seinem Tod noch gearbeitet hat, der fast fertig war, jetzt offiziell herausgeben.
Vielleicht wäre es ganz schlau, das auch ein bisschen einzuordnen in diesen Gesamtkomplex, in dem das Buch jetzt erscheint. Wie gesagt, die Geständnisse des Fleisches, so heißt dieser vierte Band von Sexualität und Wahrheit. Das ist dieses Großwerk von Foucault. Können Sie in knapper Form sagen, worum es geht in diesem Großwerk?
Ja, also in die knappeste Form ist, glaube ich, zu sagen, das ist das einzige Buch, das ich kenne oder Buchreihe, wo die Übersetzung des Titels triftiger ist als das französische Original. Im französischen Original heißt das Ding die Geschichte der Sexualität, l'histoire de la sexualité. Auf Deutsch heißt es Sexualität und Wahrheit, wie Sie gesagt haben. Und tatsächlich sind diese drei, jetzt vier Bände, keine Geschichte der sexuellen Verhaltensweisen, also wer wie was praktiziert hat oder sowas über die Jahrhunderte, sondern eine Geschichte darüber, wie Sexualität und Wahrheit zusammenhängen, aufeinander bezogen sind. Im ersten Band, der beschäftigt sich vor allem im 19. Jahrhundert, langes 19. Jahrhundert, das eben auch in die damalige Gegenwart strahlt. Vor allem mit der These, das sage ich mal ganz kurz, nein, unsere Sexualität ist nicht unterdrückt, das Reden über Sexualität ist nicht unterdrückt, wir sind nicht super verklemmt, sondern im Gegenteil. Eigentlich seit dem 19. Jahrhundert werden wir angereizt, über sexuelle Sachen zu sprechen, Tagebücher, Internatskontrollen, solche Sachen. Und danach in den Bänden 2 und 3 hat Foucault das Projekt völlig verändert und stellt andere Fragen nochmal zu Sexualität und Wahrheit. Und da weniger so bezogen auf Macht, wie üben Internatslehrer Macht aus oder so über Sexualitätsgerede, sondern eher in Bezug auf das Verhältnis von sich zu sich selbst. Das ist dann die Frage, die er an antike Texte stellt. Und so kommen dann eben auch diese Kirchenväter in den Blick, von denen ich jetzt selber wenig weiß.
Und wenn wir jetzt auf das neue Buch schauen, eben die Geständnisse des Fleisches, was fügt dieser neue Band denn jetzt hinzu zu diesen anderen drei Bänden?
Also in gewisser Weise kann man sagen, er ist das Bindeglied, insofern eben 32 mit den antiken Diskursen über Sexualität beschäftigen und wie man das als Selbstsorge begriff. Es ist ein Teil der körperlichen Pflege, man muss sich also ethisch damit beschäftigen, wie man mit seinem Körper und seinen Lüsten umgeht. Und im 19. Jahrhundert, also in Band 1, geht es eben um diese Disziplinierung der Sexualität, diese Beichtzwänge, die säkularisiert werden. Und das ist, glaube ich, die Verbindung ist eben, wenn es im neuen Band geht es um die Spätantike, um die christlichen Kirchenväter und wie die das antike Modell ins christliche Denken überführen und eben vor allem mit diesen, es geht da ganz viel um Beichte, um Keuschheit, um Jungfräulichkeit, um ganz viele frühchristliche Diskussionen, die irgendwie auch uns sehr abstrakt erscheinen oder sehr nicht heutig, aber letztlich ist es die Verbindung dessen, dass eben etwas verinnerlicht wird. Es geht nicht mehr darum, dass Sexualität kontrolliert wird, weil man sich vor Ausschweifung zum Beispiel bewahren soll, sondern dass Sexualität als im Inneren des Subjektes vorhandene Problematik gesehen wird, über die es ganz viel nachzudenken und zu sprechen gilt in Beichtpraktiken, die eben bis in die Gegenwart strahlen, weil Foucault eben als Genealoge schon irgendwie zeigt, dass es eine Verbindung gibt von uns zur Vergangenheit.
Jetzt haben Sie ja vorhin mehrfach gesagt, dass Sexualität und Macht so ein ganz wichtiger Zusammenhang ist, über den Foucault immer wieder nachdenkt. Und wir hatten ja in den letzten Monaten, Jahren einen Großdiskurs über den Zusammenhang von Macht, Einfluss und Sexualität, eben die MeToo-Debatte. Wenn man jetzt mit Foucault, auch gerade mit diesem neuen Buch, auf diese Debatte schaut, was würde Foucault dazu sagen?
Das ist jedenfalls eine Frage, die ich mir während diese MeToo-Debatte oder dieses große MeToo-Rauschen ausgehend von dem sozialen Medium Twitter losging, ganz oft gestellt habe. Und ich versuche das mal zu sagen, ich glaube, mit Foucault kriegt man zwei sehr unterschiedliche Blicke darauf. Der erste Blick, vielleicht mache ich erstmal den, dann kann Catherine Newmark das vielleicht sogar noch ergänzen. Der erste Blick, der schließt so ein bisschen an Foucault, der ja auch ein politisch total aktivistisch linker Denker gewesen ist und der sowohl in seinen politischen Aktivitäten als auch in vielen Schriften keinen Zweifel daran lässt, dass man seine Schriften als Werkzeuge benutzen kann für den Kampf gegen Unterdrückung, gegen befreiende Kämpfe. Und wenn man diese MeToo-Sache als einen solchen versteht, dann hat man jedenfalls, also mindestens, das sympathisierende Herz von Foucault auf seiner Seite. Und man wird auch ganz sicher viele Texte finden, die anschlussfähig sind. Also um zu sagen, wir müssen Ketten sprengen und keine Ahnung. Und in dieser Hinsicht hat man Foucault auf seiner Seite. Da würde einem sicherlich noch einiges einfallen.
Kämpfen. Ja, andererseits kann man eben mit Foucault auch, weil er ja immer wieder das Sprechen über Sexualität nicht nur analysiert, sondern auch kritisch einordnet, kann man sagen, MeToo ist ja in gewisser Weise, also geradezu im Foucault'schen Sinne, so ein ganz großer Beicht- und Sprech-Zusammenhang. Also es geht darum, dass wir jetzt die Wahrheit sagen über unser sexuelles Verhalten, also nicht nur die vielen Frauen, die über ihre Erlebnisse berichtet haben, sondern dann auch die Männer, die darauf reagiert haben und ihr eigenes Verhalten hinterfragt haben, also diese Hashtags, ich war es und ich weiß nicht mehr genau, wie die alle waren. Und in diesem Sinne könnte man sagen, naja, Foucault wäre da skeptisch, weil alles, er ja immer wieder auf diesen Punkt zurückkommt, dass wenn wir von einer Befreiung der Sexualität sprechen, wir in gewisser Weise ja gleichzeitig aber sie auch eben herstellen, diese Sexualität, genau, über die wir jetzt versuchen, sprachlich sozusagen eine Befreiung zu schaffen.
Ja, das würde ich total unterstreichen, glaube ich auch. MeToo war ein riesengroßer Anreiz zu reden über sexuelle Praktiken, über hässliche sexuelle Praktiken und über dieses Sprechen eigentlich so auszutarieren, was ist okay, was ist nicht okay. Und das, was Catherine Newmark gerade sagte, dass das eben auch so eine Beichtpraktik im Sinne von Foucault, wo er das 19. Jahrhundert untersucht hat, ist, kann man das zuspitzen auf seine These, der Mensch ist ein Geständnistier. Das ist eine seiner Antworten auf die Frage, was der Mensch ist. Der Mensch ist ein Geständnistier und das haben wir da während MeToo gesehen und da ist er tatsächlich eher skeptisch.
Vielleicht können Sie das erklären. Warum ist er da skeptisch? Was ist aus seiner Sicht das Problem daran?
Nee, das Problem ist vielleicht, könnte man sagen, dass man in diesem Reden eben das auch erst herstellt, was man kritisiert in gewisser Weise. Also es gibt jetzt auch allerlei Texte, die dann sagen, naja, Foucault hätte das kritisiert, er würde sagen, naja, also ihr stellt da jetzt überhaupt erst etwas her. Man kann aber, bei Foucault ist das ja immer ambivalent, also er stellt fest, dass Diskurse mit Macht zusammengehen und auch Dinge kreieren. Aber das ist ja auch erstmal ein analytischer Fakt, also man kann über das Reden von Sexualität herstellen. Er stellt das für das 19. Jahrhundert zum Beispiel fest, als da überhaupt so etwas wie ein Konzept des Perversen etabliert wird, des Homosexuellen in einer unguten Weise. Man kann natürlich aber auch sagen, dass Diskurse etwas herstellen, das könnte ja, würde ich meinen, auch mal positiv sein. Also Foucault ist da ja ein bisschen offen, also es ist ja nicht nur eine Verurteilung, er stellt einfach fest, Diskurse und Macht gehen zusammen und sie stellen Dinge her.
Ja, vielleicht ist es eine Frage der Beleuchtung. Also MeToo ist mit dem Blick von Foucault auf jeden Fall ein Kampfplatz, also wo um Macht gerungen wird. Und wenn man es einerseits beleuchtet, dann kann man sich darüber freuen, dass Unterdrückte sich auflehnen gegenüber Unterdrückende. Wenn man es anders beleuchtet, dann kann man sehen, dass da eine Gesellschaft sich neue Normen gibt, die wiederum einengen können.
Und da führt das neue Buch von Michel Foucault dieses Nachdenken weiter. Die Geständnisse des Fleisches heißt das Buch. Der vierte Band von Sexualität und Wahrheit erscheint am kommenden Montag im Suhrkamp Verlag. Am Montag werden wir auch eine Kritik dieses Buches hier in unserem Programm in Deutschlandfunk Kultur haben. Hier im Studio waren René Agiga und Catherine Newmark. Sie hat gerade eine Sonderausgabe des Philosophie-Magazins zu Michel Foucault herausgegeben. Besten Dank an Sie beide.
Danke. Okay.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Clemens Meyer, Schriftsteller und Autor von vielen Büchern, aber heute spreche ich über ein Buch meines Lebens, nicht das Buch, aber eins, vielleicht auch das Buch meines Lebens. Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann, einer DDR-Schriftstellerin, ist posthum erschienen. Sie ist also über die Fertigstellung leider gestorben, viel zu jung gestorben, mit knapp 40 Jahren. Und das ist ein Buch aus der Perspektive einer jungen, lebenshungrigen Frau, die Architektin werden will, aber ein Praktikum auf dem Bau absolviert in den 60er Jahren, vom Sozialismus träumt, aber bitter enttäuscht wird, von der Liebe träumt, aber bitter enttäuscht wird. Und das ist sprachlich in der klassischen Moderne zuzuordnen. Die Brigitte Reimann bedient sich damals in dieser Zeit der ganzen Palette der literarischen Stilmittel, innerer Monologe, Perspektivwechsel, aber immer aus dieser unglaublichen empathischen Sicht und unglaublich anrührenden und poetischen Sicht dieser jungen Franziska Linkerhand, die also wirklich mit zwei linken Händen und alles richtig machen will und trotzdem immer wieder alles einreißt. Und das ist ein Buch, was ich auch immer wieder allen empfehle. Es gibt mittlerweile die letzte Fassung, Fassung letzter Hand beim Aufbau Verlag, glaube ich. Und es durfte zu DDR-Zeiten nur in einer fragmentierten Form erscheinen, weil es auch eigentlich unglaublich frei war. Also ich habe selten so einen Freiheitswillen gespürt wie in diesem Buch. Und die Zustände werden dort offen angesprochen. Es geht um die Zeit um 45 und bis in die 60er Jahre, um die Aufbruchsstimmung, als man träumte noch vom Neuen, von einem besseren Deutschland nach dem schlimmen Krieg und wie aber diese Träume enttäuscht werden. Es ist aber auch ein existenzielles Buch. Es geht um die Liebe. Und das ist eben aus Sicht dieser Schriftstellerin, die eben viel zu jung gestorben ist. Und ich verliebe mich auf jedes Mal aufs Neue in Franziska Linkerhand, wenn ich dieses Buch lese.
Clemens Meyer über ein Buch seines Lebens, den Roman Franziska Linkerhand.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da wollen wir Ihnen jetzt ein Buch von Arif Anwar vorstellen. Der Autor kommt aus Bangladesch und lebt heute in Kanada. Sein Roman aber, der spielt in Bangladesch und er beginnt mit einem verheerenden Tropensturm. Unsere Kritikerin Katharina Borchert hat das Buch für uns gelesen. Wie erzählt Arif Anwar denn von diesem Sturm und von seinen Folgen?
Ja, dieser Sturm, das war der sogenannte Bola-Zyklon. Der riss im November 1970 in Bangladesch alles mit sich, was nicht nied- und nagelfest war. Eine 500.000 Menschen sind damals gestorben und noch mal sehr viel mehr wurden verletzt und wurden heimatlos. Das war echt eine Tragödie sondergleichen. Ja, und mit diesem Sturm, und im Original heißt der Roman auch The Storm, mit diesem Sturm setzt Arif Anwars Roman ein. Und der Sturm, der bringt die Geschichte auch in Gang. Denn Anwars Hauptfigur, heißt er, der ist damals noch ein Kind. Er lebt in der Küstenstadt Chittagong und er verliert bei dem Sturm seine Eltern. Deswegen wächst er bei Adoptiveltern auf. Die sind relativ wohlhabend und sie ermöglichen ihm später ein Studium in den USA. Und da springt der Roman dann auch noch mal ins Jahr 2004 nach vorn. Sozusagen, Shah hat dann schon eine Tochter in den USA und er bemüht sich um eine Green Card. Allerdings ziemlich vergeblich.
Also zwei Schauplätze. Zieht der Roman noch weitere Kreise oder bleibt er auf dieser Achse Bangladesch-USA?
Also mit Bangladesch und USA ist es in diesem Roman noch lange nicht getan. Auch in die Vergangenheit holt er weit aus. Also Arif Anwar lässt nichts aus, könnte man sagen. Er bindet dann noch einen japanischen Flieger in die Geschichte mit ein. Der stürzt nämlich 1942 über dem Strand von Chittagong ab, was Shahs Mutter wiederum beobachtet. Und auch eine britische Ärztin. Die spielt eine wichtige Rolle in diesem Roman und in diesem Jahr, denn die hält sich damals in Chittagong auf. Über diese Figuren springt Arif Anwar zurück in die Vergangenheit. Also erzählt auch jeweils die Vorgeschichte dieser Figuren in Japan bzw. in England und in Birma. Erzählt also auch vom japanischen Imperialismus im pazifischen Raum und erzählt ein Stück Kolonialgeschichte. Denn diese britische Ärztin, die war zuvor in Rangoon in Birma stationiert, von wo die ganze Kolonialgesellschaft aber vor den anrückenden Japanern fliehen musste. Also die Briten gingen dann eben zuerst nach Chittagong, was damals noch zu Britisch-Indien gehörte.
Jetzt entwerfen Sie so ein Bild, ein Epochenpanorama, 1000 genau, Seiten locker. Mindestens.
Genau, es sind nur 300.
Eben, der Roman hat ja nur 300. Wie kriegt man das denn da alles rein oder ist der Roman dann damit auch überfrachtet?
Ja, das ist echt viel Stoff, das ist wohl wahr. Und es kommen auch noch viel, viel mehr Figuren darin vor, als ich jetzt genannt habe. Ich habe nur die allerwichtigsten genannt. Ich habe mir während des Lesens so eine Art Mindmap gemacht, also so ein ganzes DIN A4-Blatt voller Namen, die ich untereinander mit Pfeilen und Notizen so verbunden habe, um das Beziehungsgeflecht so ein bisschen für mich auseinander zu dröseln und auch die Konstruktion der Geschichte besser verstehen zu können. Also man muss fairerweise sagen, Arif Anwar hat den Stoff größtenteils ganz gut portioniert. Also sein Erzähler ist zwar allwissend, denkt man erst so Hilfe, aber er referiert nicht, also glücklicherweise referiert er nicht, sondern er konzentriert sich immer auf einen Ort und eine bestimmte Anzahl an Figuren und dies in sehr überschaubaren, also relativ kurzen Kapiteln. Das ist also strukturell gelungen. Heimlich aber will Anwar doch alles mit allem verbinden und dann muss Shah dann in den USA auch noch eine Diplomarbeit über die bengalischen Fischer schreiben und er verliebt sich in eine junge Frau und die hat natürlich vorher auch noch ein Praktikum in Indien gemacht und er wird in einen Kriminalfall verwickelt und so weiter und so fort. Also das ist schon ein bisschen too much und da ächzt man ganz schön.
Geächtzt haben Sie beim ersten Roman von Arif Anwar. Wissen Sie denn was über diesen Autor, wie er zum Schreiben gekommen ist, was das für ein Mensch überhaupt ist?
Also er stammt selbst aus dieser Stadt Chittagong in Bangladesch. Er hat bei verschiedenen NGOs gearbeitet in Bangladesch und in Myanmar, in Toronto, Kanada studiert und promoviert und dort lebt er jetzt auch. Also man merkt, er kennt all die Orte und Regionen, von denen er erzählt, die kennt er auch persönlich. Literarisch ist er ein totaler Newcomer. Er hat bislang nichts Literarisches publiziert, also auch vorher keine Kurzgeschichten oder so, an denen sicher ein Autor meistens vor einem Roman so ein bisschen übt. Das hat Arif Anwar nicht gemacht und das ist ziemlich erstaunlich. Also er hat als erstes gleich einen kompletten Roman vorgelegt und der wurde jetzt auch in verschiedene Sprachen übersetzt, eben auch ins Deutsche.
Jetzt ist das ja inhaltlich für uns sehr interessant. Wann haben wir schon mal einen Roman aus Bangladesch in der Hand zum Beispiel? Und was ja alles mit heranzieht an Geschichten, davon dürften viele Leserinnen und Leser bei uns wenig wissen. Trotzdem aber höre ich doch einige Vorbehalte von Ihnen heraus. Stichwort too much zum Beispiel. Was, ja. Was sagen Sie denn unterm Strich zu diesem Buch?
Stichwort MeToo, wie wir es eben hörten, so ein Stichwort too much. Genau, ist wahr. Also wer eintauchen will, der kriegt wirklich ganz viel geliefert hier. Also so historisches Panorama. Asien, Zweiter Weltkrieg, Kolonialgeschichte, Teilung, Indien, Pakistan, Bangladesch und auch Religionen werden beschrieben. Also da kann man viel mitnehmen, man kann auch viel lernen. Allerdings muss ich sagen, mir war dieses bunte Panorama überhaupt nicht genug. Für mich ist der Roman also nicht nur überkonstruiert, sondern er hat auch erzählerisch eigentlich keinen großen Reiz. Die Figuren, die haben so kaum so Spalten und Ritzen, kaum Geheimnisse. Ihre Probleme kommen alle von außen. Außerdem sind die alle, und das hat mich wirklich genervt, alle herzensgut oder sie wollen zumindest das Gute. Und dadurch wird jede Episode dann auch moralisch so abgerundet. Und dazu passt auch der Erzählstil, der ist sehr geschmeidig, gut lesbar, aber eben auch ganz ohne Ecken und Kanten, ganz ohne Eigensinn. Also ich fand den Roman sehr gefällig. Er erzählt zwar von einem Sturm oder überhaupt von historischen Stürmen. In sich ist dieser Roman aber eigentlich einfach nur total lieb.
Der Roman von Arif Anwar, sein erstes Buch Kreise ziehen, wurde aus dem kanadischen Englisch übersetzt von Nina Frey. Im Verlag Klaus Wagenbach ist das Buch erschienen mit 332 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Katharina Borchert.
Straßenkritik.
In Leipzig liest die 9-jährige Zoe Hier kommt Lola von Isabel Abidi. Im Löwe Verlag ist das erschienen mit 192 Seiten für 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Meine Knie sind gelenkig, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Ließen sie sich auch nach hinten beugen wie bei den Flamingos, könnte ich vor einer Frau niederkauern und ihr einen Scheidungsantrag machen.
Freitags fragen wir an dieser Stelle immer die Buchhändlerinnen und Buchhändler im Lande, was sie gerade empfehlen. Und heute haben wir in Hannover angerufen, in einer Buchhandlung, die schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Leuhagen und Paris heißt sie. Und Dirk Eberitsch ist einer der Inhaber. Guten Tag, Herr Eberitsch.
Hallo, schönen guten Tag.
Ihre Buchhandlung ist auch deshalb eine besondere, weil die schon in dritter Generation in der Hand ihrer Familie liegt, vom Großvater her. Ihr Vater, Klaus Eberitsch, ist auch immer noch aktiv in der Buchhandlung und eben Sie. Wie teilen Sie sich denn die Aufgaben mit Ihrem Vater, der Anfang 80 ist, glaube ich? Wie teilen Sie sich das auf?
Naja, mein Vater ist jetzt nicht mehr so ganz aktiv. Er ist noch da und er kümmert sich ein bisschen im Rechnungswesen, ums Büro. Aber ansonsten ist die Aufgabe inzwischen an die dritte Generation komplett übergeben.
Und wie sieht's aus mit der vierten Generation? Wird die weitermachen mit der Buchhandlung?
Ja, die Kinder sind jetzt im Alter, wo es langsam spannend wird. Ich hoffe noch sehr, aber warten wir mal ab.
Okay, gut. Wir fragen dann mal nach bei Ihnen. Ja. Jetzt wollen wir über Ihre Empfehlung sprechen. Sie wollen uns unter anderem ans Herz legen, Ein letzter Sommer in Meijon. Das ist ein Buch von Kai Rademacher. Warum empfehlen Sie das?
Ach, Kai Rademacher kennt die Region Südfrankreich ganz hervorragend, ist ein großartiger Erzähler und deshalb kann ich allen nur empfehlen, wenn Sie nach Frankreich oder auch wenn Sie nicht nach Frankreich fahren, dieses Buch zu lesen.
Und warum das?
Es ist die Mischung aus Spannung und guter Unterhaltung. Es geht hier um einen Mord, der 30 Jahre lang zurückliegt. Und es sind damals drei Freunde in ein Ferienhaus gefahren. Und am Ende ist einer dieser drei gestorben. 30 Jahre später werden die denn nochmal angeschrieben und auch die Polizei in Marseille informiert und dann wird dieser ganze Fall nochmal aufgewickelt und Kai Rademacher gelingt es einfach da subtil die Personen ins Spiel zu bringen, zu unterhalten, Südfrankreich zu erzählen. einfach großartig.
Mir scheint ja, dass Sie etwas zu laufen haben mit dieser Region, mit Südfrankreich. Denn Ihr zweites Buch, was Sie uns empfehlen wollen, von Alexander Oetker, spielt offenbar auch dort. Sarah und Zoé, Rache in Marseille. Da haben wir es wieder, Südfrankreich. Also haben Sie ein besonderes Faible für die Region?
Die letzten 4 Urlaube waren da und es geht auch dieses Jahr wieder an die Atlantikküste. Und beide Autoren waren bei uns schon zu Gast zu Lesungen. Deswegen schätze ich nicht nur die Gegend, die Bücher, sondern auch die Autoren. Und ja, deswegen diesmal zweimal Südfrankreich.
Und Alexander Oetker in seinem Buch jetzt, Rache in Marseille, was gefällt Ihnen daran?
Ach, das ist so richtig beste, spannende, flotte Unterhaltung. Es geht hier um den Kampf gegen Terror, Rechtspopulismus, Clankriminalität. Es sind 2 tolle Figuren, Sarah und Zoé. Sarah selbst lebt in Berlin und arbeitet für Europol. Und Zoé ist bei der korsischen Mafia eine skrupellose Mörderin. Und wie die sich zusammenfinden, das ist beste spannende Unterhaltung und macht einfach viel Spaß, ist flott geschrieben und zeigt ein bisschen auch diese unglaublich hohe Kriminalität, die nun mal in Marseille auch ist und die kaum einer kennt.
Da habe ich Sie gerade richtig verstanden. Die Polizistin von Europol und die Mörderin tun sich tatsächlich zusammen?
Ja, die arbeiten in dem Fall zusammen. Es geht um einen Mord einer 14-jährigen Mädchen und da weiß die Europol-Mitarbeiterin Sarah nicht so richtig weiter und da versucht sie tatsächlich die Kontakte zu ihrer Zwillingsschwester zu finden und es gelingt und das wird ein spannender Fall.
Das klingt in der Tat sehr interessant. Alexander Oetker, Sarah und Zoé, Rache in Marseille heißt dieses Buch. Und dann haben Sie noch eins für uns, das hat, ich weiß nicht, vielleicht auch was mit Südfrankreich zu tun, Ewald Ahrens. Der Titel klingt eigentlich nach einem Buch über, was weiß ich, alte Apfelsorten oder sowas. Alte Sorten heißt das jedenfalls. Was ist das denn für ein Buch?
Es geht tatsächlich um Apfelsorten, Birnensorten. Es ist ein ganz stilles, feines, ruhiges Buch. Es geht um 2 junge Frauen. Es ist einmal Sally, ein ganz junges Mädchen, das Abitur gemacht hat, magersüchtig ist, in der Klinik ist und dort ausbricht und eigentlich nur einen Schlafplatz sucht und den auf so einem Bauernhof findet, wo sie auf Liz trifft, die andere Frau. Und diese Frau ist auch eine ganz ruhige Person. Sie weiß, dass das mit Sally ist, redet nicht mit ihr, versorgt sie. Und es entwickelt sich eine unglaublich tiefe, tolle Freundschaft zwischen den beiden. Es geht hier in dem Buch aber nicht nur um die Frauen und es geht um die Liebe zur Landwirtschaft. Es geht um Weinanbau, es geht um Imkern. Also all das, was im Moment auch ein bisschen Thema ist. Ruhe finden, ruhiger werden. Es ist ein ganz feines, stilles Buch. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und auch wenn 2 Frauen als Hauptfiguren sind, es ist auch was für Männer.
Aha, gut. Gut zu hören. Alte Sorten heißt das Buch von Ewald Ahrens, empfohlen von Dirk Eberitsch von der Buchhandlung Leuhagen und Paris in Hannover. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne. Darf ich eine Kleinigkeit noch sagen? Herr Ahrens kommt im September auch bei uns zur Lesung. Also falls einer das Buch entdeckt hat und aus Hannover kommt, gerne vorbeischauen.
Oder aus dem weitesten Umfeld von Hannover.
Sehr gerne.
Also vielen Dank nochmal.